Vielen Dank. Vielen, vielen Dank für den freundlichen Empfang. Das tut gut, wenn man so empfangen wird. Guten Abend und herzlich willkommen zum Kanzlergespräch hier im Kulturkraftwerk in Dresden, im Zentrum der Stadt. Und das ist wirklich ein Gebäude mit einer historischen Geschichte. Bis 1999 war es, und das kann man sich irgendwie heutzutage kaum noch vorstellen, dass es mitten in der Stadt ein fossiles Heizkraftwerk gegeben hat. Und heute ist hier kulturelles, jugendliches und fröhliches Leben eingezogen. Herzlich willkommen Ihnen allen. Und wenn ich sage Ihnen allen, dann meine ich natürlich zum einen Sie, die Sie uns per Livestream verfolgen über die Seite der Bundesregierung oder auch über Phoenix. Und zum anderen auch Ihnen allen ein ganz herzliches Willkommen. Schön, dass Sie da sind, dass Sie so nah bei uns sind, dass wir hier gemeinsam diesen Raum uns teilen können. Aber natürlich wollen wir ein herzliches Willkommen Ihnen sagen, Herr Bundeskanzler Olaf Scholz. Schön, dass Sie in Dresden sind.
Guten Tag.
Noch ist es ja so, Herr Bundeskanzler, Sie wissen nicht, welche Fragen den Teilnehmenden hier auf den Nägeln brennen. Wir alle wissen es nicht, es sei denn, Sie haben sie in der Zwischenzeit Ihren Nachbarinnen oder Nachbarn verraten. Nee. Denn dass Sie hier sitzen, das ist das Ergebnis einer Verlosung, die der Medienpartner die Sächsische Zeitung gemacht hat. Wir kennen nicht Ihre Fragen, Sie mussten Ihre Fragen nicht schreiben, damit sie zugelassen werden. Von daher ist es ein ganz, ganz zufälliges Verfahren. Und das ist auch die Tradition beim Kanzlergespräch. Es ist das 12. ja nun inzwischen. Und das erste im Jahr 2024. Herr Bundeskanzler, Sie sind heute schon den ganzen Tag durch Sachsen gereist, hatten mehrere Termine. Gab es irgendwas Überraschendes, etwas, von dem Sie sagen, ach gucke, habe ich so noch nie gewusst?
Das ist immer so, dass man Dinge kennenlernt, die man vorher nicht gewusst hat. Ich war ja bei den Elbe-Flugwerken. Das war ein ganz, ganz toller Termin mit tollen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, mit denen ich gesprochen habe, aber auch großartigen technischen Dingen, die da passieren. Ich habe Jura studiert, ich bin immer ganz fasziniert, darf jetzt auch auf all diese großen Geräte immer drauf und mir das alles angucken. Das finde ich sehr gut. Und es war auch eine gute Stimmung und übrigens auch ein Werben dafür, dass wir, damit das läuft, auch offen sind, denn da sind ja auch viele Ingenieurinnen, Ingenieure, Fachkräfte, die aus anderen Ländern kommen, dabei. Und das war auch dem Management und dem Betriebsrat und den Beschäftigten sehr wichtig. Ich war dann noch in Glashütte. Mhm. Ich sage jetzt nicht die Firma, bei der ich war, aber...
Die hat auf jeden Fall was mit Uhren zu tun.
Die hat was mit Uhren zu tun. Doch, ich war bei Nomos, das fand ich schon sehr gut. Und ich habe gesehen, dass eine Tradition, eine industrielle, handwerkliche Tradition aus Deutschland, für die wir ja auch stehen, da immer noch ist, das ist doch auch etwas ganz, ganz Tolles, das mitgekriegt zu haben. Und für mich war das auch ein gutes Zeichen, weil damit ja auch immer noch sehr viel Qualifikation verbunden ist und Beschäftigungsaufwuchs ja auch nicht so ganz selbstverständlich. Nee. Ja, und dann habe ich mich in eine Straßenbahn gesetzt, die allerdings nicht fuhr, und mich dann mit Teilnehmern und Bürgern, Fahrgästen unterhalten, die sich da miteinander ins Gespräch verwickelt haben. Das passiert hier in Dresden öfter und ich fand das ein ziemlich gutes Projekt. Das könnte man auch woanders machen.
Ja, nicht fahrende Straßenbahnen gibt es übrigens sehr selten.
Das gibt es selten, aber die fahren ja auch sonst. Das war jetzt meinetwegen, dass es gestanden hat, aber es war doch ein sehr gutes Gespräch und ich war ganz beseelt.
Gibt es für Sie etwas typisch Sächsisches? Sauerbraten fällt mir da zum Beispiel ein. Eierschecke, ja.
Ja, also das zum Beispiel. Und ich finde das aber schwer sagbar, weil ich glaube, es gibt immer so viel Vielfalt, dass man dann immer falsch liegt, wenn man eins nennt. Aber die Lebensmittel aus den verschiedenen Regionen in Deutschland sind immer sehr typisch. Das finde ich schon. Die Sprache auch.
In der Tat. In der Tat. Manchmal versteht man sie auch nicht ganz. Aber gut, es geht ja nicht um meine Fragen. Es geht um Ihre Antworten und es geht vor allem um Ihre Fragen. Wollen wir loslegen? Oh, ich habe ja noch gar nicht gesagt, aber dann machen wir das. Der Herr mit dem weißen Hemd und der Krawatte, der Fliege vielmehr. Eine Frage, genau.
Geht auch ohne. Herr Bundeskanzler, mein Name ist Andreas Lugosch, ich bin aus Dresden und ich habe eine Frage zur Außenpolitik. Die Bundesregierung hat sich zum Ukraine-Krieg. Die Bundesregierung hat sich für das Schwert entschieden und nicht für den Geist. Oder mit anderen Worten, mit Waffenlieferungen und nicht für die Diplomatie. Warum? Und welches Motiv hat die Bundesregierung für diese Entscheidung? Ich finde das sehr bitter.
Ja, schönen Dank für Ihre Frage, auch weil das ja etwas ist, das ganz viele umtreibt. Und wenn ich das eine noch mal dazu sagen darf, bei fast jedem Bürgergespräch in Deutschland werde ich nicht so, wie Sie das jetzt gemacht haben, gefragt, aber auf die eine oder andere Weise auch mit skeptischen Bemerkungen versehen, was die Unterstützung der Ukraine betrifft. Und das ist völlig in Ordnung. Wenn man so die Talkshows guckt und die Fernsehsendung, hat man das Gefühl, da versammelt sich der eine Generalfeldmarschall neben dem nächsten und es gibt lauter Vorschläge, was man alles so sonst noch machen kann. Das ist aber nicht die Politik der Bundesregierung, sondern wir haben gesagt, wir müssen reagieren auf ein unglaubliches Ereignis. Nämlich nachdem wir jahrzehntelang uns verständigt haben darauf, dass man Grenzen nicht mehr mit Gewalt in Europa verschiebt, hat der russische Präsident sein Nachbarland überfallen, um genau das zu tun. Und der große Erfolg von Helmut Schmidt und Willy Brandt zuvor mit der damaligen Konferenz für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa, mit dem, was heute die OSZE ist, war, dass man das genau unterschrieben hat. Auch die Sowjetunion, später auch Russland, gesagt haben, mit Gewalt werden keine Grenzen verschoben. Und nun hat das größte Land, was die Fläche in Europa betrifft, Russland, das zweitgrößte Land, was die Fläche betrifft, überfallen, um sich Land anzueignen. Und wer da Zweifel hat, dem empfehle ich nur, sich die Texte und Reden oder die Fernsehinterviews von Präsident Putin anzuschauen. Der erläutert das. Der findet eigentlich, dass Belarus und die Ukraine ihm gehören. Das steht da nachzulesen. Weshalb sich der Diktator in Belarus auch fürchtet, weil er einerseits den braucht, um seine Diktatur aufrechtzuerhalten, aber andererseits auch weiß, wenn die Ukraine scheitert bei der Verteidigung des eigenen Landes, ist er wahrscheinlich der Nächste, der einen freundlichen Hinweis aus Moskau kriegt, dass er jetzt wieder dahin gehört. Und deshalb haben wir gesagt, wir unterstützen die Ukraine finanziell, humanitär, aber auch mit Waffenlieferungen. Wir haben aber gleichzeitig gesagt, das machen wir umfassend und mittlerweile ja auch am meisten in Europa, am zweitmeisten in der Welt. Aber wir werden verhindern, dass es zu einer Eskalation des Krieges, zu einem Krieg zwischen Russland und der NATO kommt. Und was ich gerade jetzt nochmal gesagt habe und von Anfang an klargestellt habe, es wird keine deutschen Soldaten, auch keine NATO-Soldaten auf ukrainischem Grund und Boden geben, weil das sonst diese Gefahr beinhalten würde. Und dafür stehe ich auch unverändert ein. Aber der Hinweis darauf, warum machen wir keine Diplomatie, unterstellt, dass wir keine machten. Erstens habe ich mit dem russischen Präsidenten gesprochen, vor dem Krieg und hinterher auch. Aber ich kann Ihnen berichten, bisher ist keine Bewegung ersichtlich, aus der er sich ergibt, dass er was anderes will, als möglichst viel sich mit Gewalt zu erobern. Das wäre aber die Voraussetzung dafür, dass das mit dem Frieden klappen könnte. Wir haben auch immer mal mitgewirkt, wenn es darum ging, Getreidelieferung zu ermöglichen, Gefangene auszutauschen, Gefahren, um das Atomkraftwerk Saporischschja zu verhindern, aber eben auch Friedensinitiativen auf den Weg zu bringen. Deshalb haben sich zum Beispiel viele sicherheitspolitische Berater von Regierung getroffen in Kopenhagen, in Jeddah, in Valletta, in Davos, soll auch weitergehen. Und was mir wichtig war, es ist gelungen, dass da auch aus Arabien, aus Südafrika, aus Brasilien, aus China welche dabei waren. Weil das ist ja die internationale Struktur, aus der heraus dann möglicherweise ein Druck entsteht, dass jetzt der russische Präsident einsieht, dass die Grundlage für einen Frieden ist, dass er aufhört zu versuchen, das Nachbarland zu erobern und auch, dass er Truppen zurückzieht. Und das ist das, warum es Diplomatie gibt und viele Gespräche, aber warum es auch noch nicht geklappt hat.
Vielen Dank. Ich Bitte um weitere Fragen. Ja, die Dame hier mit blauem Kleid und rotem Pullover. Danke.
Guten Tag, Herr Bundeskanzler. Mein Name ist Peggy Bütlinski und mich treibt die Digitalisierung um. Wir leben im Zeitalter der Digitalisierung und das Budget für die Digitalisierungserneuerung oder Modernisierung der Verwaltung ist angekündigt, gekürzt zu werden auf 3,7 Millionen von einem Budget von über 300 Millionen. Wie ist das zu erklären? Wie passt das in die Zeit?
Es wird überall digitalisiert und ich glaube, wenn alles zusammengerechnet wird, was jetzt nicht nur in der Privatwirtschaft, sondern auch in der öffentlichen Verwaltung, also den über 11.000 Gemeinden, den 401 Landkreisen und kreisfreien Städten, den 16 Ländern in Deutschland und dem Bund passiert, ist das ein riesiges Investitionsvolumen. Sie reden, vermute ich jedenfalls, über Fördermittel, die wir für Digitalisierungsprojekte aus dem Bund noch dazu zur Verfügung stellen. Und das gibt es in verschiedenen Ministerien, verschiedenste Töpfe. Und da ist noch ziemlich viel drin und wird auch ziemlich viel ausgegeben. Allerdings haben wir auch Zeiten, in denen nicht alles gleichzeitig bezahlt werden kann. Es soll also weitergehen mit der Digitalisierung, seien Sie sich da sicher. Und wir haben ganz konkrete Projekte, die wir auch vorantreiben. Mehr Geld hätten wir auch gern, aber wie uns beiden geht es auch dem Staat. Unendlich viel haben wir auch nicht.
Vielen Dank. Ich würde mich jetzt mal hier nach hinten umdrehen. Der Herr mit dem weiß-schwarzen Pullover, genau. Iljana, bitte schön.
Hallo Herr Scholz. Mich treibt das Thema Altersarmut rum. Ich sehe täglich Rentner, die im Müll wühlen müssen, um nach Pfandflaschen zu suchen, um sich die Rente aufzubessern. Wo ist es denn gerecht, dass Menschen über 40 Jahre arbeiten und dann in Altersarmut geraten? Und warum sollte ich dann über 40 Jahre arbeiten, wenn für mich die Rente vermutlich auch nicht reicht?
Also die Rente reicht für ziemlich viele in Deutschland, aber wie Sie richtig beschreiben, nicht für alle. Und deshalb ist die Frage, wie verhindern wir Altersarmut, auch eine, die von allergrößter Bedeutung ist. Das Erste, was man gegen Altersarmut tun kann, ist dafür zu sorgen, dass alle eine gute, sichere Beschäftigung haben. Da sind wir im Augenblick ein bisschen besser dran als etwa zur Jahrtausendwende, wo es viele Millionen Arbeitslose gab. Wir werden die nächsten Jahre und Jahrzehnte eher das Problem haben, dass wir nicht genug Arbeitskräfte finden, als dass wir das Problem haben, dass jemand, der irgendeine Art von Qualifizierung hat und eine Arbeit sucht, keine kriegt. Das ist aber ja eine ganz gute Entwicklung verglichen mit früheren Zeiten. Und auch da gibt es Wege, wie wir das ändern können, dass wir neue zusätzliche Arbeitskräfte möglichst viel hier in Deutschland mit einsetzen können, damit das mit der Rente und mit der Wirtschaftskraft in Deutschland weiter klappt. Das Zweite ist, wir müssen den jungen Leuten, die jetzt mit 17 zum Beispiel die Schule verlassen, eine Berufsausbildung machen und dann ja 5 Jahrzehnte arbeiten müssen, ein paar Sicherheiten geben. Und die wichtigste Sicherheit, die in diesem Zusammenhang von uns gegeben werden kann, ist, dass wir ihnen sagen, wir werden ein stabiles Rentenniveau haben. Das habe ich in der letzten Regierung durchgesetzt, dass wir das bis 2025 garantieren. Und wir haben vereinbart, dass wir jetzt ein Gesetz machen, das das für viel, viel längere Zeit sicherstellt, sodass man sich darauf verlassen kann, wenn man so viele Jahre und Jahrzehnte Beiträge zahlt. Manche schaffen das nicht, so lange verheiratet zu sein, wie man da mit der Rentenversicherung was zu tun hat, dass man darauf sich am Ende auch verlassen kann. Und dann geht es darum, dass wir denjenigen, die unterstützen, die irgendwie zu geringe Einkommen haben, dass das erstens besser wird oder helfen, wo das nicht so war. Wo das nicht so war, haben wir durchgesetzt, dass es eine Grundrente gibt. Das ist eine Aufbesserung einer zu geringen Rente, weil die Löhne zu gering waren. Das haben wir gemacht und das hilft jetzt ziemlich vielen, nicht genug, aber ziemlich vielen. Und wir haben dafür gesorgt, weil das ein großes Thema ist, dass die Erwerbsminderungsrente aufgestockt wird. Das ist vor einigen Jahren bereits gelungen, dass man immer so behandelt wird, als hätte man praktisch bis zum Renteneintrittsalter gearbeitet, also fast. Dadurch ist sie höher ausgefallen. Und für diejenigen, die davor in Rente gegangen sind und das noch nicht gegolten hat, wird es jetzt eine Anhebung geben, die, glaube ich, zum Jahreswechsel auch das erste Mal ausgezahlt wird, sodass jeder das spürt. Und das ist für Millionen, die nicht genug verdienen konnten, weil sie eine Erwerbsminderung hatten, dann richtig eine Verbesserung bei der Rente. So, und das sind die wichtigsten Maßnahmen gegen Altersarmut. Und ich könnte jetzt noch weiter reden über ein verbessertes Wohngeld, das ja denen hilft, die wenig verdienen bei der Arbeit oder die eine zu geringe Rente haben. Und zum Beispiel, was auch aus meiner Sicht ganz wichtig ist für die Zukunft, dass wir dafür sorgen, dass alle mehr verdienen. Und deshalb habe ich mich so dafür eingesetzt, dass der Mindestlohn in Deutschland auf 12 Euro angehoben wird. Das hat 6 Millionen Menschen ein höheres Gehalt beschert. Und gerade im Osten Deutschlands. Und gute Löhne sind die beste Versicherung gegen Altersarmut.
Wir kommen zur nächsten Frage. Ich würde bitten, ja, die Dame hier mit Schwarz-Weiß, Paul, bist du, oder Abdo, danke.
Guten Tag, Herr Scholz. Ich komme jetzt gleich noch zu der Rente. Für dieses Jahr ist der Bundeszuschuss ja um 600 Millionen gekürzt. Das hat doch sicher Auswirkungen. Es wird nie uns Rentner treffen, ich gehöre jetzt schon zur Rentnerfraktion. Aber ich nehme an, es wird für unsere Nachfolger Auswirkungen haben, oder? Wie sehen
Nein.
Sie das?
Das ist nicht so. Die höhere Rente hat mit der Höhe des Bundeszuschusses gar nichts zu tun. Und der beträgt ja, wenn Sie schon die eine Summe sagen, weit über 100 Milliarden pro Jahr und wird auch die nächsten Jahre laufend steigen. Insofern kann ich Ihnen versichern, dass wir es hinbekommen werden, zwei Ziele zu erreichen, die für uns wichtig sind. Nämlich einmal, dass wir gute Rentenentwicklung haben und für dieses Jahr dürfte es ja auch wieder eine gute Rentenerhöhung geben, nach allem, was man annehmen kann. Und gleichzeitig ist es so, dass wir verhindern wollen, dass die Beiträge zu sehr explodieren. Und das wichtigste Mittel dazu sind viele beschäftigte Arbeitnehmer mit möglichst guten Löhnen, die ordentliche Beiträge zahlen. Und nach allem, was wir vorausrechnen können, werden wir das auch hinbekommen. Deshalb auch unsere Absicht, ein stabiles Rentenniveau zu garantieren.
Vielen Dank. Wir kommen zu dem, ja, der junge Mann mit dem Pullover, der da so rausragt. Bruno, das ist dein Job, genau.
Hallo, mein Name ist Hamir Schatter. Ich komme ursprünglich aus Damaskus. Seit 2015 lebe ich in Deutschland und engagiere ich mich politisch und ehrenamtlich aktiv. Ich mache mit meinem Verein Zeugen der Flucht antirassistische Arbeit an Schulen, von Grundschule bis Gymnasium. Und meine Frage an Sie, Herr Scholz, warum wir als kleine Vereine bekommen vom Bund gar keine Unterstützung, obwohl wir uns einfach gegen rechte und rechtsextremistische Ideologien einsetzen? Das ist für Innenpolitik und für Außenpolitik, das sitzt auf meinem Herz seit Monaten und ich warte auf diesen Tag wirklich. Wir stimmen alle hier übereinander, dass was in Israel und Gaza passiert, was von radikaler Hamas passiert, furchtbares Ereignis. Die Menschen, die entführt, teilweise vergewaltigt, haben mein Mitleid für denen und ihren Familien. Aber das rechtfertigt diese Zerstörung, die seit Monaten ist, passiert nicht. Dieses Sterben von Seelen, das rechtfertigt das nicht. Und meine Frage an Sie, warum haben Sie, Herr Scholz, bis jetzt gar keine klare Haltung? Warum sorgen Sie nicht für Waffenruhe, für Stillstand und stattdessen grenzenlose Unterstützung mit Waffen? Also Seelen sterben mit unseren Waffen. Und das ist meine Erwartung an Sie, dass Sie einfach vor Waffenstillstand sorgen und bitte und ganz dringend.
Schönen Dank für Ihre Fragen. Was die erste Frage betrifft, ja, auch der Bund unterstützt Demokratieprojekte, Projekte zur Antirassismusarbeit auf die verschiedensten Weisen. Aber natürlich im Rahmen der Verfassungsordnung sind erstmal die Länder und Gemeinden dran und wir dürfen das nur so in bestimmten Fällen. Eine Dauerfinanzierung irgendeines Vereins, und das gilt auch für viele andere Firmen, Fälle und andere Themen, ist nicht in dem Kompetenzbereich des Bundes drin. Er kann Projekte fördern, kann Dinge anregen, kann dafür sorgen, dass etwas gemacht wird. Er ist zuständig für die Dinge, wo im Grundgesetz steht, macht die Bundesrepublik Deutschland. Und dann gibt es Sachen, das machen die 16 Länder und das machen die Gemeinden. Und wenn wir zum Beispiel, was wir tun, Digitalisierung in Schulen fördern, dann ist das immer nur das, was wir zusätzlich machen dürfen, weil wir ja eigentlich gar keine Kompetenz haben in diesem Bereich. Ist aber ein wichtiges Thema und ich bin Ihnen da sehr dankbar und will auch gerne sagen, dass unter diesem Stichwort Demokratieförderung wir jetzt bald hoffentlich auch im Bundestag die Gesetze beschlossen haben. Was Israel, Gaza betrifft, bin ich Ihnen sehr dankbar für die klaren Worte in Bezug auf den Überfall der Hamas auf israelische Bürgerinnen und Bürger. Das war schrecklich und wer die Bilder gesehen hat, der wusste gar nicht, wie schnell, konnte man kaum aushalten. Da ging es ums Töten, da ging es ums Vergewaltigen, ums Erniedrigen, ums Entwürdigen von Menschen. Menschen sollten ihrer Humanität beraubt werden und es sind ja auch noch unverändert viele verschleppt. Deshalb hat die Bundesregierung von Anfang an immer sehr klare Positionen zu verschiedenen Punkten eingenommen. Der erste ist, dass wir gesagt haben, Israel hat das Recht, sich gegen diesen Angriff der Hamas zu verteidigen. Der zweite Satz, den wir aber auch immer gesagt haben und den ich öffentlich, aber auch in jedem direkten Gespräch mit dem israelischen Regierungschef und israelischen Vertretern gesagt habe, ist, es muss die humanitäre Hilfe nach Gaza gelangen. Und nicht irgendwie und durch zwei Grenzübergänge, sondern viel mehr. Und auch nicht 200 Lastwagen, sondern 500. Das kann nicht gehen. Wir haben auch klar gesagt, dass wenn man sich verteidigt, man trotzdem die Regeln des internationalen Völkerrechts beachten muss. Und das betrifft die Frage von Opfern, die da in der Zivilbevölkerung entstehen können. Wir haben uns klar positioniert zur Frage von Gewalt, von Siedlergewalt in der Westbank. Und wir haben mit vielen anderen Ländern, einschließlich den USA, immer gesagt, es muss eine friedliche Perspektive geben. Eine friedliche Perspektive, die bedeutet, dass es zwei Staaten nebeneinander geben können muss, einen israelischen Staat, und also einen Staat Israel und einen palästinensischen Staat, der sich selbst verwaltet, daneben. Das ist wichtig. Und jetzt ganz konkret sind wir, nicht nur Deutschland, auch die amerikanische Regierung sagt, wir brauchen jetzt ziemlich zügig einen länger anhaltenden Waffenstillstand, der nicht nur sicherstellt, dass jetzt die Geiseln freigelassen werden können, sondern dass das mit der humanitären Hilfe vorankommt. Aber wir brauchen auch eine Situation, bei der es nicht zu einer noch größeren Katastrophe kommt. Deshalb habe ich gesagt, genauso wie der amerikanische Präsident, wir wollen nicht, dass es zu einer groß angelegten Invasion auf Rafah kommt. Die humanitäre Katastrophe, die da passieren würde, die mag ich mir gar nicht ausmalen.
Wir kommen zur nächsten Frage und ich würde noch mal gern daran erinnern wollen, dass Sie sich auf eine Frage fokussieren. Die Dame hier in der ersten Reihe, grau, weiß, schwarz.
Guten Abend, Herr Scholz. Ich weiß, dass Sie mit Bildung nur indirekt zu tun haben und trotzdem frage ich, welche Reformen in der Bildungspolitik geplant sind, da die Bildungschancengleichheit in Deutschland hier auch in Sachsen nicht mehr gewährleistet ist. Es ist durch den enormen Fachkräftemangel auch in den Schulen und die Ungleichverteilung der Lehrstellen. Ich komme wirklich von einer Schule auf dem ländlichen Bereich, aus dem ländlichen Bereich und es ist ganz, ganz schlimm und deswegen die Hoffnung und die Bitte auch an die Bundesregierung, hier muss ganz dringend was passiert werden, um wieder ein Anheben des Niveaus und auch Reformen, dass alle die gleichen Chancen auf einen guten Abschluss kriegen. Was ist geplant?
Ja, schönen Dank. Und es ist völlig richtig zu sagen, nur weil der Bund keine Handlungskompetenz hat, muss er sich nicht raushalten. Wir müssen schon was erreichen in Deutschland. Und ich will Ihnen auch gerne skizzieren, was ich mir so als Idealzustand vorstelle. Und das muss sich nicht so als Traum entwickeln, weil als ich mal Regierungschef in einem der 16 Länder war, dem Staate Hamburg, habe ich exakt das gemacht. Flächendeckend gebührenfreie Krippen und Kitas, Ganztagsangebote in allen Krippen und Kitas, in allen Grundschulen, in allen weiterführenden Schulen, die Möglichkeit, den höchsten Schulabschluss auf jeder der beiden Regelschulen zu erreichen, dem Gymnasium und der Stadtteilschule und ein erstklassiges Übergangsmanagement von der Schule in die Berufsausbildung. Das ist auch notwendig, wenn ich das so sagen darf. Und was wir als Bund machen können, ist natürlich unterstützen. Zum Beispiel haben wir ein Gesetz beschlossen mit den Ländern, dass es mit dem Ganztag in der Grundschule was wird, dauert aber etwas lange in den Ländern, die das nicht schon längst gemacht haben. Wir haben Geld bereitgestellt für die Digitalisierung von Schulen, auch für Sanierung von Schulgebäuden. Und wir haben mit dem Startchancenprogramm etwas gemacht, wo wir auch hoffen, dort in den Schulen, die, wo viele es schwer haben, von den Elternhäusern her gute Bildungsergebnisse zu erreichen, viel zu helfen. Das ist auch alles zusammen ein milliardenschweres Programm. Das sind die Dinge, die wir angestoßen haben. Ansonsten bin ich aber Ihrer Meinung, das ist ein zentrales Thema. Wir müssen uns alle unterhaken und wir müssen auch unkonventionelle Wege beschreiten. Wenn jetzt alle Lehrerinnen und Lehrer, die demnächst in Pensionen gehen, ersetzt werden sollen, müssten sich, das ist jedem Bundesland ein bisschen unterschiedlich, aber zwischen 10% und 15% eines Altersjahrgangs von Abiturienten entscheiden, Lehrerin oder Lehrer zu werden. Das zeigt, dass wir da was vor uns haben als Aufgabe und dass wir wahrscheinlich auch ein paar Quereinsteiger brauchen, die gut qualifiziert sind und ein pädagogisches Herz haben. Und dann will ich nochmal Danke sagen, denn Lehrerin sein und Lehrer ist man ja nicht, weil man nichts Besseres gefunden hat, sondern weil man jungen Leuten was beibringen möchte. Schönen Dank.
Da braucht man wirklich ein großes Herz, Herr Bundeskanzler. In der Tat. Jetzt der Herr mit dem Jackett und dem blauen Hemd.
Guten Abend, Herr Bundeskanzler. Herr Bundeskanzler, es ist 2 Jahre her, dass, mein Name ist Herbert Sladek. Ich bin Berufssoldat außer Dienst. Entschuldigung, dass ich das vergessen habe. Es ist 2 Jahre her, dass der russische Überfall auf die Ukraine stattgefunden hat. Sie haben am 27. Februar 22 dann ihre berühmte Rede im Bundestag gehalten zu der Situation mit dem Stichwort Zeitenwende. Was zwischenzeitlich passiert ist in der Ukraine, das wissen wir alle. Sie haben sich aber gestern in einem Videospot aufgrund der Aussagen des französischen Staatspräsidenten, möglicherweise auch NATO-Truppen oder französische Truppen in der Ukraine zu stationieren, nochmal persönlich ganz bewusst und sehr dezidiert dazu geäußert, wie Sie die Situation beurteilen. Dem schließe ich mich an. Keine NATO-Truppen aus heutiger Sicht und keine Bundeswehrsoldaten in der Ukraine, in der derzeitigen Situation. Was machen wir, wenn aber das Ziel erreicht ist, was wir doch alle anstreben, dass die Ukraine frei von russischen Truppen ist, dass sie frei wählt, im europäischen Bereich der Europäischen Union anzugehören und möglicherweise auch das NATO-Bündnis wählt, nämlich der NATO anzugehören. Was bedeutet das dann für Sicherstellung der Garantien, dass dieses Land nicht ein wiederholtes Mal von Russland überfallen wird? Da würde mich Ihre Antwort interessieren.
Ja, schönen Dank für Ihre Frage. Ich will zunächst mal sagen, es war mir wichtig, der Ukraine eine europäische Perspektive zu eröffnen. Deshalb haben wir entsprechende Beschlüsse im Europäischen Rat gefasst. Und es ist jetzt ja auch gelungen, dass wir Sie eingeladen haben zu dem Beitrittsprozess. Kandidat sind Sie ja schon. Wobei da natürlich gilt, was für jeden, der in die EU reinkommen will, gelten muss. Alle Kriterien müssen erfüllt werden, was Demokratie, Rechtsstaatlichkeit, Marktwirtschaft, Sozialstaat und aber auch Korruptionsfreiheit und Ähnliches betrifft. Und auf den Weg haben sich jetzt mehrere Länder gemacht, auch die Ukraine, ich glaube auch mit großem Engagement. Jedenfalls ist das das, was wir beobachten. Und der zweite Schritt ist die Frage unseres Verteidigungsbündnisses. Da haben wir bei der letzten Zusammenkunft in Vilnius, also in einem der baltischen Staaten, einen Weg beschrieben, wie das jetzt weitergehen soll. Solange der Krieg ist, wird sich da nicht viel bewegen können, das ist klar. Und wo auch dann vereinbart worden ist und vorgeschlagen worden ist von den Staaten der G7, Deutschland, Frankreich, Italien, Großbritannien, Kanada, die USA und Japan, dass wir Sicherheitspartnerschaften mit der Ukraine vereinbaren. Großbritannien, Deutschland, Frankreich, Dänemark, glaube ich, haben das schon. Ein paar andere werden jetzt noch kommen. Es haben sich noch welche dieser Erklärung angeschlossen. Und das ist das, was wir jetzt machen. Ich glaube aber, damit ist klar, wenn der Krieg vorbei ist, wird die Frage, wie ordnet sich das alles, dann sehr genau zu diskutieren sein. Und wir haben genau diesen Schritt jetzt gewählt weil er der ist, der jetzt in dieser Situation der richtig beschriebene ist.
Ja. Die Frage ist beantwortet. Vielen Dank. Wir gucken, ja, gern Sie mit dem bunten Kleid, mit den Blümchen und dem hübschen Knoten. Iljana, danke schön.
Vielen Dank. Ich bin Nathalie Trotzki, ich bin Europaerzieherin. Ich arbeite seit 8 Jahren im Kindergartenbereich und ich habe in 3 Bundesländern bei uns in der Bundesrepublik schon gearbeitet. Und in allen 3 Bundesländern ist die Frage, wir haben kein Personal, wo kommt unser Personal her? Ich habe in Gruppen gearbeitet, wo 27 Kinder auf eine pädagogische Fachkraft kommt. Und klar heißt es, Bildung und Erziehung ist Ländersache, aber wie soll das weitergehen? Also wie können wir als pädagogische Fachkräfte endlich Unterstützung bekommen und nicht nur von den Trägern hören, sie sind ja jung, sie sind belastbar, sie schaffen das schon.
Ich hoffe, das hat noch nie jemand zu Ihnen gesagt, aber es klingt ein bisschen so, als ob es der Fall gewesen ist. Und obwohl Sie jung und belastbar sind und wahrscheinlich vieles schaffen, ist das schon unsere gemeinsame Angelegenheit, wie wir dafür sorgen, dass genügend ausgebildete und engagierte Frauen und Männer in den Jugendeinrichtungen tätig sind, in den Kindertagesstätten und in den Krippen. Und das ist dringend erforderlich. Auch Ihnen will ich erstmal sagen, danke fürs Engagement. Das machen Sie ja, weil es Ihnen wichtig ist. Und ich glaube, das, was wir jetzt brauchen, ist ein großes Unterhaken, eine realistische Diskussion. Man kann ja so gute Leute wie Sie nicht gewissermaßen backen, sondern das ist ja, man muss sie überzeugen, dass sie den Berufsweg einschlagen, dass sie sich ausbilden. Auch dort wird es Quereinsteigerinnen und Quereinsteiger geben müssen, wenn wir nicht einfach warten wollen, bis genügend andere dazu gekommen sind. Man muss alles sich genau betrachten. Aber man darf nicht weggucken. Also wird schon, ist, glaube ich, der falsche Ratschlag. Sondern alle müssen sagen, wie kommen wir an die Leute? Und da es ja auch um Sprachvermittlung geht, sind das ja alles welche, die auch helfen müssen, dass alle dann mit der deutschen Sprache gut zurechtkommen. Also das sind ja wichtige Anforderungen und eine wichtige Aufgabe für unsere Gesellschaft. Ich stimme Ihnen zu und kann Ihnen nur sagen, die Veranstaltungen, an denen ich teilnehme, wo Verantwortliche darüber diskutieren, wie kriegen Sie das hin, nehmen zu, in der Hoffnung, dass es dann auch was wird. Aber durch sind wir noch lange nicht. Und das ist nicht ein Knopf, den man suchen muss und draufdrücken, sondern es ist ja eine ganze Gesellschaft, die sagt, sowohl bei den Lehrerinnen und Lehrern als auch bei den Erziehern und Erziehern, übrigens auch bei den Pflegekräften, wir brauchen viel mehr und wir kommen in ein großes Problem, wenn sich nicht mehr Leute für diese Berufe entscheiden und sich ausbilden lassen und dabei bleiben. Da gehen ja auch welche. Und das zu verhindern, wird auch schon mal was erleichtern.
Dankeschön. Wir machen weiter. Oh, so viele Fragen. Ein Herr ist jetzt an der Reihe. Ich würde Sie bitten, mit der Strickjacke.
Christian Heinzel, mein Name. Herr Bundeskanzler, ich habe großen Respekt vor Ihrem Amt und den Entscheidungen, die Sie fällen müssen. Eine wird sicherlich auch, oder viele hängen damit zusammen, mit dem Krieg in der Ukraine. Sie haben Anfang dieser Woche gesagt, dass Sie das Waffensystem Taurus nicht liefern wollen, weil es erforderlich ist, dass deutsche Soldaten das bedienen müssten oder zumindest mithelfen müssten. Da haben Sie sehr viel Widerspruch von Menschen, die mehr davon verstehen als ich, erhalten. Das wäre nicht richtig. Mich würde interessieren, warum das trotzdem Grundlage Ihrer Entscheidung ist.
Erstmal ärgert mich manches und mich ärgert, dass nicht, damit meine ich jetzt nun gerade nicht Sie, aber ganz viele Leute, bevor sie sich zu der Frage, was sie jetzt noch vorschlagen, was wir tun sollen, einmal den Satz sprechen, ich weiß, Deutschland liefert die meisten Waffen an die Ukraine. Ich weiß, dass Deutschland in diesem Jahr im Haushalt 7 Milliarden Euro für diese Lieferung vorgesehen hat. Ich weiß, dass das nächste europäische Land bei 3 liegt als Ankündigung, die noch hinterlegt werden muss. Und dass, wenn man alles zusammen betrachtet, was Deutschland macht, es sich aus dem Gelieferten und dem für die Zukunft Zugesagten um etwa 28 Milliarden Euro handelt, da sind nur die USA darüber. Und falls dort der amerikanische Kongress jetzt keine neuen Mittel freigibt, wird es so sein, dass Deutschland das meiste tut, was ehrlicherweise angesichts der Tatsache, dass wir, wie Helmut Schmidt sagt, nur eine Mittelmacht sind, irgendwie kein gesundes Relationsverhältnis ist. Nicht, dass wir deswegen weniger tun, aber insgesamt müssen da einige sich noch mehr Mühe geben. Aber trotzdem muss man bei jeder einzelnen Sache sich das genau bedenken. Wir haben als erste schwere Kampfpanzer geliefert, mit den USA zusammen. Wir haben als erste Mehrfachraketenwerfer, ganz gefährliche Waffen geliefert, die auch eine große Reichweite haben, mit den USA und Großbritannien zusammen. Und ich könnte diese Liste verlängern, auch was Luftverteidigung betrifft, Gepards, was die Frage Patriot-Systeme betrifft, was die Frage IRIS-T betrifft, ein System aus Deutschland, das hocheffizient ist. Das machen wir. Und trotzdem muss man jedes Mal neu überlegen. Und deshalb sage ich, eine Waffe, die gar nicht die meiste Zerstörungskraft hat, so ein Mars-Raketenwerfer kann viel mehr, wie Taurus, aber die 500 Kilometer weit reicht und die, wenn sie falsch eingesetzt wird, ein konkretes Ziel irgendwo in Moskau erreichen kann, ist eine Waffe, wo die Frage, was machen wir damit und wird sie und wie wird sie eingesetzt, nicht einfach so mal nebenbei mit sich selbst ermutigenden Sprüchen entscheiden kann. Und deshalb ist es so, dass ich formuliere das mal in aller diplomatischen Abstraktheit, auch andere Sorge getragen haben dafür, dass sie genau wissen, wo was landet. Und in unserem Fall würde das bedeuten, dass wir uns beteiligen müssten, um das zu können. Das wiederum halte ich für ausgeschlossen. Und das ist die Begründung, warum ich glaube, dass neben all dem vielen, was wir machen, das eine Entscheidung ist, für die es gegenwärtig keinen Anlass gibt. Und das ist auch meine Begründung. Aber ich bin schon irritiert über viele, die sich da zu Wort melden. Insbesondere, weil sie die ersten Sätze nicht erstmal sprechen, die ich vorhin vorgeschlagen habe, die ja doch dazu führen, dass man den Eindruck haben muss, wenn es nicht noch gesagt wird, denken viele, wir machen weniger als andere. Aber wir machen ganz viel mehr. Und das muss auch im Bewusstsein sein, gibt uns aber auch das Recht, oft ja, aber auch manchmal zu sagen, das jetzt wohl nicht.
Vielen Dank für Ihre Antwort. Das Thema Ukraine bewegt viele, viele Menschen. Ich schaue jetzt in den vorderen Bereich und ich würde die Dame ganz vorne in dem blauen Pullover in der ersten Reihe bitten. Bruno, das ist dein Job.
Ich bin die Frau Schmidt aus Freital. Mir geht es um die Doppelverbeitragung von Betriebsrenten. Sie hatten in Münster als SPD-Vorsitzender Lösungen vorgesehen. Sie hatten in Essen zum Bürgergespräch geantwortet, dass man an Lösungen arbeitet. Im Bundestag wurden Sie im Januar 2023 befragt. Da hatten Sie gesagt, fiskalische Lösungen noch in dieser Legislaturperiode. Und jetzt frage ich Sie, so lange ist es nicht mehr, Herr Lauterbach kümmert sich um Cannabis, also Sie mit Wumms müssten jetzt mal das Thema lösen.
Ja, schönen Dank für Ihre Frage. Für diejenigen, die vielleicht, also es gibt keine Veranstaltung, wo nicht gut organisierte Leute, die sich mit Doppelverbeitragung beschäftigten, auftauchen und auch die ganze lange Liste aufzählen können, die Sie eben gesagt haben. Aber einmal muss ich erzählen, worum es geht. Es ist vor vielen Jahren einmal entschieden worden, dass die Einkünfte, die man unverbeitragt hat, also dass wenn man Einkünfte hat aus einer Einzahlung in ein Altersversorgungssystem, das dazu geführt hat, dass man dafür Beiträge nicht zahlen musste, die man sonst hätte zahlen können, dann, wenn die Auszahlung kommt, verbeitragt werden. Das führt aber dazu, dass, und das ist auch vom Verfassungsgericht und von allen Gerichten akzeptiert worden, eine Entscheidung, die liegt lange zurück, da war ich nicht Bundeskanzler, auch nicht Bundesminister der Finanzen, das ist trotzdem eine, die viele umgetrieben hat, weil das zwar, wie die Gerichte gesagt haben, völlig rechtmäßig war, aber viele gedacht haben, hätte ich das vorher gewusst. Das ist auch ein berechtigter Einwand und im Nachhinein muss man sagen, das war auch doof, dass man Menschen in so eine Situation gebracht hat, weil sie das ja dann als unangemessen empfinden, selbst wenn es rechtmäßig ist. rückwirkend das abzuwickeln, kostet so viele Milliarden, dass das nicht realistisch ist. Das weiß auch jeder. Erleichterungen sind schon gemacht worden in großem Umfang, die auch teuer waren und dazu führen, dass die Beitragsbelastung erheblich reduziert worden ist. Auch das ist eine Verbesserung. Und in der Tat gucken alle, was geht noch, was man machen kann. Es ist nur nicht so trivial, zumal es ja in jedem Fall nicht der Wunsch sein wird, den Sie am allerliebsten hätten. Der Staat zahlt, ich habe die Summe vergessen, aber es sind viele Milliarden Euro rückwirkend an ganz viele. Und gleicht das den Krankenkassen aus oder sagt allen anderen Krankenkassen, Beitragszahlern, ihr müsst jetzt mehr Beitrag zahlen, um das zu finanzieren. Das ist ja auch keine gute Lösung. Und insofern ist es nicht so einfach, da einen Weg dazwischen zu suchen. Aber der Auftrag ist gegeben und an ihm wird gearbeitet. Und ich frage immer nach, was denn den rauchenden, qualmenden Hirnen der Nachdenkenden entsprungen ist.
Vielen Dank. Wir schauen mal in diese Richtung. Hier, der Herr mit dem blauen Hemd. Bitte schön. Paul, schaffst du das? Oder Abdo ist schneller.
Ja, guten Tag. Mein Name ist Lutz Herrmann. Ich arbeite in einer Vermietungsgenossenschaft. Und wir haben jetzt das CO2-Aufteilungsgesetz gerade neu auf dem Tisch, das uns sehr viel Kapital, oder momentan noch wenig, aber es ist eine Steigerung drin, die ist gerade gemacht worden, immer mehr Kapital entzieht. Gleichzeitig haben wir schlechte Rahmenbedingungen, was Baupreise und Zinsen betrifft und trotzdem sehr hohe politische Ziele, was die Sanierung unserer Gebäude darstellt. Und da ist meine Frage, wie soll das umgesetzt werden? Wie sollen diese Klimaziele denn erreicht werden unter diesen Bedingungen?
Ja, zunächst mal, Ausgangspunkt Ihrer Frage ist eine Verbesserung für die Vermieter, für die Mieterinnen und Mieter, damit es alle gut gehört haben, weil die Frage, wenn man eine Sanierung unternimmt von einer Wohnung, die man vermietet, und kann man dann die ganzen Kosten umlegen? Das ist ja etwas, was damit verbunden ist. Und da sind jetzt Berechnungsmethoden für die Warmmiete gewissermaßen mit verbunden, die bedeutet, dass wenn man nicht genug gemacht hat als Vermieter zur Sanierung der Wohnung, man dann nicht so viel Umlage für diese Warmmiete vornehmen kann, wie das sonst der Fall wäre. Ich glaube, die Mieter freuen sich. Und natürlich ist es für jemanden, der Wohnung vermietet, etwas, das eine Herausforderung ist. Sie ist aber nicht riesig. Es geht also um kleine Summen pro Quadratmeter, aber es soll dazu anregen, dass man es für sich selber wichtig findet, dafür zu sorgen, dass die Warmmiete nicht zu hoch ist, weil man zu hohe Energiekosten hat als Mieter. Und insofern ist das ein vertretbarer Kompromiss. Ich will Ihnen gerne noch sagen, was aus meiner Sicht schiefgelaufen ist vor 40 Jahren. Irgendwann da. Da gab es früher immer Warmmietverträge. Da stand drin, die Miete pro Quadratmeter beträgt so und so viel, inklusive Heizung. Und dann sind die alle umgestellt worden auf Kaltmiete plus Heizung. Und das hat dazu geführt, dass es in Deutschland, anders als in anderen Ländern, wo es bis heute die Warmmiete gibt, kein Interesse gibt, außer man denkt, erhöht den Wert der Immobilie, mache ich mal, kein eigenes Interesse gibt, dafür zu sorgen, dass die Heizkosten sinken, für den, der vermietet, weil die Kosten fallen ja nur beim Mieter an. Und das ist jetzt ein Weg für einen ganz kleinen Teil dieser Heizkosten, für den Fall, dass gar nichts gemacht worden ist, etwas mehr die Vermieter zu beteiligen als sonst. Ich finde es vertretbar. Es ginge auch unbürokratischer, aber dann würde das mehr sein und das würde Ihnen noch weniger gefallen. Insofern ist es, glaube ich, ein ganz guter Kompromiss dazwischen. Was wir machen, um das für Sie attraktiv zu machen, das sind natürlich sehr viele Fördergelder, die wir unverändert für die Sanierung von Wohnungen bereitstellen. Und das ist der Weg, der dem Staat dann zur Verfügung steht. Und das wollen wir auch, denn wir möchten, dass Ihre Vermietungsgenossenschaft die Mittelgelder nutzt und den Mietern Heizkosten erspart.
Vielen Dank. Ich schau mal hier in die Runde. Ja, die Dame mit den langen Zöpfen.
Hallo Herr Scholz, mein Name ist Nadja Henschel und ich arbeite hier in Dresden in der Wohnungslosenhilfe. Und auf der Agenda der Bundesregierung steht, dass die Wohnungslosigkeit in Deutschland bis 2030 beendet werden soll. Ich will gerne wissen, wie Sie das konkret realisieren wollen. Danke.
Es gibt zwei Dinge. Einmal, es muss, damit das überhaupt gelingen kann, genügend Wohnungen geben. Und deshalb müssen wir dazu bekommen, dass mehr Wohnungen in Deutschland gebaut werden und vor allem mehr bezahlbare Wohnungen. Das ist das große Problem, das wir in der letzten Zeit hatten, dass sehr hohe Preise für Grundstücke bezahlt worden sind und nicht nur deswegen, aber auch deswegen viele Projekte entwickelt worden sind für Wohnungen, die sehr, sehr teuer sind. Und jetzt, wo die Zinsen sich erhöht haben, haben manche Projektentwickler gedacht, das rechnet sich gar nicht. Wir haben ihnen aber eine Alternative geboten und bieten sie auch immer noch, indem wir die Mittel für den sozialen Wohnungsbau erheblich aufgestockt haben und sagen, da könntet ihr ja einfach eure Baupläne umändern, baut doch solche Wohnungen, gibt nicht so viel Geld als Gewinn, aber kommt man auch noch gut zurecht. Ist also eine interessante Sache. Und wir haben auch weitere Maßnahmen ergriffen, um das zu erleichtern. Zum Beispiel steht in dem, was jetzt in den Zeitungen immer als Wachstumschancengesetz diskutiert wird, drin, dass wir für jemanden, der in Wohnungen investiert, größere Abschreibungsmöglichkeiten schaffen, damit das attraktiver wird. Oder wir haben auch Fördermittel für den Wohnungsbau bereitgestellt, jenseits der Sozialwohnung, übrigens auch für den privaten. Aber da muss richtig was passieren. Was auch passieren muss, ist, dass das Bauen billiger wird. Das heißt, wir müssen uns zutrauen, mehr Wohnungen mit weniger Kosten zu errichten. Dazu gibt es jetzt ein ganz langes Programm, das abgearbeitet wird. Ein Vorschlag dazu ist das sogenannte serielle Bauen. Das wird nicht erneut eine Platte. Aber wenn ein super hübsches Haus gebaut worden ist, kann man die Grundstruktur dessen, was da genehmigt worden ist, wenn man sagt, das kannst du wieder bauen, ja auch woanders hinstellen. Erstens sieht man nicht, dass das Haus im anderen Stadtteil schon steht. Zweitens geht es dann auch mal mit Spitzdach, mal ohne, mal mit Balkon, mal ohne, mal mit Klinker, mal mit Putz. Aber es ist dann schon erstmal eine Grundstruktur, die fertig geplant ist. Wird uns viel helfen, einfach wegen des Tempos und weil das Geld spart. Und dann gibt es natürlich das spezielle Thema am Ende aller Tage, über das Sie gesprochen haben, die Wohnungslosigkeit von Menschen, die auf der Straße leben und wo das ja ein Problem ist, weil es keine Wohnung gibt, aber auch ein Problem, weil das Leben so gelaufen ist und wir Wege finden müssen, wie jemand wieder eine Anknüpfung findet, sodass man erfolgreich eine Wohnung anbieten kann. Und das wollen wir auch machen. Die Bundesbauministerin hat sich das als großes Programm vorgenommen. Aber damit das alles klappt, muss es einmal in der Menge mehr werden, mehr Wohnungen gebaut werden, bezahlbare Wohnungen gebaut werden, helfen wir mit dem Wohngeld für Erwerbstätige und muss es gleichzeitig so sein, dass wir aber auch ganz konkrete Maßnahmen ergreifen, damit Frauen und Männer, die jahrelang auf der Straße gelebt haben, einmal einen Weg finden, wieder in eine Wohnung. Und das geht dann nicht nur mit der Wohnung, sondern auch nur mit der Arbeit, die Sie leisten, für die ich mich sehr bedanke.
Wir schauen auf die Uhr. Es sind noch 47 Minuten. Ich würde jetzt mal wieder in den vorderen Bereich gucken. Ein Herr wäre jetzt an der Reihe, wenn wir der Logik folgen. Ja, der Herr, der so mit Jackett, graues Jackett, blaues Hemd. Sie, bitte. Joyce oder Dorka, schaffst du das? Danke.
Also, Herr Bundeskanzler, hallo. Mein Name ist Johannes Kühn, ich komme aus Dresden. Ich bin Unternehmer, also unternehmerisch tätig, seit fast 33 Jahren. Und mich interessiert, hat die Bundesregierung irgendwo mal im Plan, das Steuerrecht, die Steuergesetzgebung irgendwo mal der Transparenz unserer heutigen Zeit und vor allem den 21. Jahrhundert anzupassen? Es gab vor circa 10, 15 Jahren schon mal Initiativen. Ich nenne bloß mal den Namen Kirchhoff, der durfte Ihnen was sagen. Ein ehemaliger Richter des Verfassungsgerichts, der hat Initiative ergriffen und wollte im Prinzip die Steuergesetzgebung auch reformieren. Ist abgeschmettert worden und meines Erachtens bis heute. Letzte Bemerkung dazu, es wäre ein Projekt, was eigentlich fast nichts kostet. Der Herr Lindner wäre ausgelastet und es würde dem unternehmerischen Erfolg eine ganze Menge bringen, auch dem Unternehmertum, was nicht unbedingt gefördert wird oder ja, jeder Unternehmer leidet, dass er nicht durchsieht in der Steuergesetzgebung. Bitte.
Ja, schönen Dank. Ich glaube, der Herr Lindner ist schon ausgelastet, aber das wäre schon ein wichtiges Projekt, Vereinfachung zu machen. Man muss sie dann auch wollen. Ich greife jetzt mal aus dem nicht, ein bisschen, aber nicht unternehmerischen Bereich ein Beispiel auf. Wenn wir alle uns jeden Tag darüber beschweren, dass das Steuerrecht so kompliziert ist, aber dann kaufen alle irgendeinen Ratgeber für das Steuerrecht, der so dick ist, lesen sich alles durch, obwohl sie vielleicht sonst nicht so viel so dicke Bücher durchwälzen und gucken dann nach, wie sie ihr Arbeitszimmer von der Steuer absetzen können und rücken die Möbel so richtig, dass man das dem Finanzamt richtig erklären kann, dann kann man sich nicht hinterher über die Kompliziertheit des Steuerrechts beklagen. Wir haben da das jetzt mit Pauschallösung vereinfacht, sodass man nicht mehr rücken muss, sondern dass dann etwas einfacher geht und dann wird vielleicht irgendein teurer Schreibtisch nicht einzeln absetzbar, aber man ist mit der Pauschallösung ja auch ganz gut dran. Davon brauchen wir noch mehr Lösungen, das will ich ausdrücklich sagen. Wir sollten uns aber keine Illusionen machen, so ganz einfach wird es auch nicht. Also wir haben ja zum Beispiel für Unternehmen viele Sachen, die ihnen das Leben leichter machen. Wir haben Abschreibungsmöglichkeiten. Wir haben jetzt auch in dem Wachstumschancengesetz Sonderabschreibungsmöglichkeiten vorgesehen, damit, wenn die Zeiten schwierig sind, man mehr investiert. Wir haben Möglichkeiten geschaffen, die wollen wir jetzt auch verbessern, dass wenn man was mit Forschung macht, auch als mittelständisches Unternehmen, man das besser von der Steuer absetzen kann, also mehr nachbehält und deshalb mehr investieren kann in die Forschung. Wenn wir das alles nicht hätten, gibt es keine Abschreibung, nicht so gute Abschreibungsmöglichkeiten und das wäre für die Unternehmen dann ja auch nicht gut. Also ist es nicht ganz so einfach, es einfach zu machen. Aber es wäre jede Mühe wert, bedeutet aber, dass wir uns untereinander versprechen, dass manchmal eine pauschale Lösung besser ist als eine, die jeden Einzelfall gerecht abbildet. Denn das ist in Wahrheit das, was das so kompliziert macht. Wenn wir das irgendwie so mal Pi mal Daumen machen würden in vielen Fällen und sagen, kommt schon ungefähr hin, dann würde uns viel Arbeit erspart. Aber es gibt dann vielleicht den einen, der sagt, aber ich habe viel höhere Aufwendungen, die möchte ich jetzt auch berücksichtigen. Das geht dann nicht. Ne? So. Ja, aber das war der Vorschlag von Herrn Kirchhoff, um es mal klar zu sagen. Also es ging ihm auch um Subventionen. Naja, das hat nun wieder mit dem Steuerrecht ganz wenig zu tun. Ich glaube, wir brauchen schon auch Förderung, aber wir müssen uns das immer genau überlegen. Ich finde gut, will ich hier ganz offen sagen, dass zum Beispiel in Dresden jetzt auch mit viel öffentlicher Förderung ein Großteil der Halbleiterindustrie Europas schon ist und demnächst noch hinkommen wird. Auch in Magdeburg und im Saarland und in vielen anderen Stellen gibt es solche Investitionen. Deutschland wird, weil wir was dazugeben, bei dieser wichtigen Sache, jetzt wo die Halbleiterindustrie nach Europa zurückwandert, wahrscheinlich der Produktionsstandort für die Halbleiterindustrie. Von den 19 Projekten, die die Europäische Union kennt, sind 13 in Deutschland. Und das sind Milliarden, zig Milliarden und ein Teil davon ist öffentliches Geld. Das finde ich vernünftig. Was ich nicht so gut finde, ist, dass jetzt infolge des amerikanischen Inflation Reduction Acts mit Milliarden Subventionen fertig durchinvestierte Projekte, geplante, noch jemand hinterher kommt und sagt, ich kriege in anderen Ländern Geld, hast du auch was? Das ist dann der Fluch dieser Tat, das muss man so sagen. Und da finde ich, müssen wir wieder raus, weltweit, weil dann gibt es einige Staaten, die eine Zeit lang mithalten können, wir zum Beispiel, aber am Ende zahlen das die Steuerzahler dann alles oder es gibt irre Staatsschulden, die uns belasten und deshalb bin ich da mit Ihnen einer Meinung, das muss man immer genau abwägen und nicht alles ist vernünftig, was da so diskutiert wird.
Vielen Dank. Ich würde mal wieder mich umdrehen. Die Dame mit der Brille, Abdo, bitteschön.
Guten Abend, Herr Bundeskanzler, mein Name ist Monika Reiche, ich bin hier in Dresden geboren. Mich beschäftigt was ganz anderes. Wir haben ja eine Partei, die ist blau, aber eigentlich ist sie braun. Und da las ich neulich, danke, dass TikTok, ich bin nicht in den asozialen Medien so viel unterwegs, dass TikTok 190.000 Follower die AfD hat bei TikTok. Und Achtung, die CDU, ich weiß jetzt die SPD nicht, 400, nicht 400.000. 400 zu 190.000. Ich mache mir ganz große Sorgen, dass die kackbraune Soße über die Leute gegossen wird und die demokratischen Parteien, die SPD, die CDU, nehme ich auch noch dazu, dass die einfach gar nicht existieren. Wie schaffen Sie das, dass Sie in den sozialen Medien bitte aktiver sind?
Erstmal haben Sie recht mit der Beschreibung, was TikTok betrifft. Also auch falls Sie nicht nachgeguckt haben, das ist so. Und deshalb gehen jetzt auch alle möglichen da ebenfalls rein. Auch die Bundesregierung diskutiert das und ich halte das auch für richtig, sodass man also auf allen Kanälen präsent ist und wahrgenommen werden kann mit den Informationen, die man zu liefern hat. Das, finde ich, ist der eine Teil. Der zweite Teil, den wir ganz offen besprechen müssen, ist, was mit den sozialen Medien auch verbunden ist. Die haben viele tolle Vorteile, machen auch viel Spaß und für viele das Leben auch interessanter und leichter. Also mal so, mal so. So. Aber man soll das jetzt nicht alles verfluchen. Aber was natürlich anders geworden ist, ist eine Sache, und die treibt mich um. Wenn man früher so im Kollegenkreis war oder seine Freunde hat im Sportverein, in der Kneipe, was weiß ich, oder in der Familienkreis, und hat jemand was erzählt, was irgendwie gar nicht geht, haben die anderen gesagt, das geht gar nicht. Lass das, Kumpel. Und dann haben die das auch nicht weiter verfolgt. Jetzt geht so einer ins Netz und findet 1000 andere weltweit, die sagen auch sowas Komisches und denken, das muss ja doch ein ernsthafter Gedanke sein. Und wie wir das in dieser Welt hinkriegen, dass der Effekt, der früher ganz gut war, dass einem einer auf die Schulter geklopft hat und gesagt hat, echt, Alter, das ist Quatsch. Ja? Das weiß ich noch nicht. Das ist wirklich die große Herausforderung, weil das ja ein Stück Wirklichkeitskontrolle ist, das uns allen im Leben nützt und das ja auch dazu gehört, dass wir irgendwie mal gebremst werden mit dem, was wir so auch noch für Gedanken haben. Sondern ansonsten finde ich, gibt es Dinge, die sind strafbar, da muss man gegen vorgehen. Da haben wir jetzt viele Gesetze gemacht, die das einfacher machen und ermächtigen auch die Behörden, das zu tun. Da gibt es auch Möglichkeiten, wenn man was mitkriegt, das in Initiativen zu zeigen. Das finde ich auch wichtig. Und ansonsten kommt es wie in allem im Leben auch immer auf uns an. Also Politik und Demokratie findet nicht im Fernsehen statt, wo man sagt, gut gemacht, schlecht gemacht. Das sind wir alle. Und das heißt, man muss auch mal widersprechen und so wie früher sagen, Quatsch.
Ja, wir schauen nach vorn. Der Herr mit dem karierten Hemd in der Mitte, ja Sie. Und der Bruno wird zu Ihnen kommen. Warten Sie, noch nicht die Frage stellen, da hören wir Sie nicht. So, jetzt.
Mit sächsischer Gelassenheit. Moin, moin, Herr Bundeskanzler.
Moin.
Ich, Dieter Walter. Rentner, Gott sei Dank, muss ich so sagen. Alles, was hier bisher so gewünscht wurde, hat eine Grundlage und das ist eine funktionierende Wirtschaft. Und ich habe Angst, dass das Standbein, das wichtigste Standbein eines Landes, die Wirtschaft hier im Bach runtergeht. Weil in meinem ersten Leben in dem Staat brauchte man zu allem irgendwo einen Befähigungsnachweis. Dann bin ich Gott sei Dank von einem Konzern übernommen worden. Da sind Sie heute vielleicht an der Autobahn vorbeigefahren. Auch dort war das gang und gäbe, dass wir für jeden Winkelschleifer erst einmal einen Befähigungsnachweis brauchen. So wollen wir es ja gar nicht haben. Aber was mich stört, dass ein Schriftsteller eigentlich das wichtigste Ressort eines Landes darf leiten. Und ich muss ja sagen, wenn ich meinen ehemaligen Vorgesetzten, Herrn Rußwurm, höre, es leidet die Wirtschaft, es leidet das Handwerk. Und ich bitte Sie darum, vielleicht mal darüber nachzudenken, den Herrn Rußwurm auf die Stelle zu setzen. Denn der Mann hat Kompetenz. Der hat mir die Leviten gelesen, weil ich irgendwo falsch gelegen habe in meinem Denken. Aber ein Schriftsteller. Sehr geehrter Herr Kanzler, es ist, er soll Bücher schreiben. Dankeschön.
Schönen Dank für Ihre Frage. Herrn Rußwurm kenne ich auch und zwar schon sehr lange. Und wir haben auch ein gutes Verhältnis zueinander, weil wir beide haben uns kennengelernt, als ich Arbeitsminister in Deutschland war, bei der großen Wirtschaftskrise 2008, 2009 und mit der Erfindung des großflächigen Einsatzes von Kurzarbeit habe ich das damals zusammen mit der Wirtschaft und den Gewerkschaften, glaube ich, schon hingekriegt, dass wir durch die damalige Krise nach dem Zusammenbruch von Lehman Brothers gut durchgekommen sind. Also viele Arbeitsplätze nicht verloren gegangen sind, unterhalten geblieben sind. Und seitdem tauschen wir uns immer gerne aus, auch als er noch im Unternehmen tätig war und jetzt natürlich mit seinem neuen Posten auch. Ansonsten will ich schon sagen, dass der Wirtschaftsminister, den Sie als Schriftsteller bezeichnet haben, es aber auch hingekriegt hat, dass viele, viele Blockaden, die in diesem Land das wirtschaftliche Wachstum beeinträchtigt haben, jetzt weg sind. Und das will ich gerne auch sagen. Denn von den, ich sag mal, was wir gemacht haben in Deutschland, kann man alles sehen, wie man will. Aber wir haben zweimal entschieden, aus der Atomenergie auszusteigen. Anfang der 2000er Jahre und dann nochmal in der schwarz-gelben Regierung von Frau Merkel nach dem Reaktorunglück von Fukushima. Wir haben entschieden, bis 2038 aus der Kohleverstromung auszusteigen. Ich finde beide Entscheidungen richtig, damit ich mich hier nicht verstecke. Aber was wir nicht gemacht haben, ist, irgendwo einzusteigen. Sondern das ist das, was wir ja hinkriegen müssen. Und deshalb haben wir jetzt dafür gesorgt, dass wir Tempo beim Ausbau der erneuerbaren Energien hinbekommen. Offshore-Wind, Onshore-Wind, Solarkraftwerke, dass wir das Stromnetz ausbauen. Wir sind mit dem Bau der Leitung, die für das notwendig sind, damit in die großen industriellen Zentren der Strom, der anderswo produziert wird, hintransportiert worden sind, jahrelang im Verzug. Und wir haben jetzt Gesetze gemacht, wo jetzt unglaublich viele Genehmigungen erteilt werden, eine nach der anderen, die eigentlich hätten schon vor 5 oder 6 Jahren erteilt werden müssen, damit das passiert. Das Genehmigen dauert ja viel länger als das Bauen. Manche dieser Leitungen sind in 1, 2 Jahren gebaut, aber haben 10, 15 Jahre Genehmigungszeit. Das ist doch ein Wahnsinn. Und all diese Gesetze, die das behindern, muss man abschaffen. Davon haben wir, ich habe gesagt mal gefühlt schon 200 beseitigt. Jetzt kommt das Tempo auch. Wir haben sogar dafür gesorgt, dass in Deutschland privatwirtschaftlich investiert ein Wasserstoffnetz entstehen wird. 20 Milliarden kostet das, was die Unternehmen da investieren wollen. Das ist schon wichtig, das mit denen zusammen entwickelt zu haben. Und wir sorgen dafür, dass wenn die Stahlindustrie jetzt auf andere Weise als mit Kohle Stahl produzieren will, sie dafür auch mal eine berechtigte Förderung bekommt, weil das ist ja jetzt neu und jetzt soll es mal laufen, dass wir vorankommen bei vielem anderen, was dafür wichtig ist. Und wir werden das wichtigste Thema Tempo jetzt auch mit einem unglaublich großen Gesetzespaket aufgreifen. Denn das geht nicht mehr, was wir haben. Also da sitzt manchmal irgendein Mitarbeiter im Landratsamt und soll irgendeine Anlage genehmigen. Der sagt erstmal, ich weiß gar nicht, welche Vorschriften es alle gibt, ob ich die überhaupt hier in meinem Büro habe. Wie mache ich das richtig? Und dann vergeben die alle erstmal Gutachten. Und das dauert ewig. Es gibt auch nicht genug Gutachter dafür. Das müssen wir also alles ändern. Und das haben wir. Da haben wir lange diskutiert, mit den Ländern vereinbart, ein riesiges Paket und das wird jetzt Stück für Stück abgearbeitet, damit Entscheidungen einfacher und schneller getroffen werden und damit wir das Tempo hinkriegen, die Genehmigungen nicht die Hürde sind, sondern nur noch habe ich genug Arbeitskräfte, um zu bauen und wie kriege ich das alles hin. Das ist genau der Plan, den wir haben. Und bei 2 Sachen haben wir das auch schon hingekriegt. Gesundheitsdaten hat Lauterbach gemacht. Und Ankündigung für ein Pharmaforschungsgesetz. Das beides führt dazu, dass gerade ohne Subvention im Wesentlichen viele Pharmaunternehmen in Deutschland investieren und Fabriken bauen. Und wenn das so geht, dass man einfach durch Bürokratieabbau und Tempo dazu beitragen kann, dass viele kommen, dann ist das der richtige Weg und den schlagen wir ein. Danke.
Ja, Sie können gleich vorn bleiben, Herr Bundeskanzler, weil ich würde die Dame mit den langen Haaren jetzt um Ihre Frage bitten. Joyce? Ja, danke.
Guten Tag, Herr Scholz. Mein Name ist Luise Hummel-Schröter und ich komme auch aus Dresden. Ich möchte nochmal an das Thema, also erstmal schon mal vielen Dank, dass Sie das mit den erneuerbaren Energien erwähnt haben, weil genau darum geht es mir letztendlich auch. Also ich mache mir sehr große Sorgen um Klima und Umwelt. Wissenschaftler haben 9 planetare Grenzen definiert. Und wenn man eine dieser Grenzen überschreitet, dann heißt das, dass die Menschheit letztendlich ihren sicheren Handlungsraum verliert. Und 6 von 9 planetaren Grenzen sind bereits überschritten. In 3 Grenzen befinden wir uns wirklich im Hochrisikobereich. Das ist natürlich einerseits die Klimakrise, die Sie schon genannt haben oder schon mit den erneuerbaren Energien adressiert haben. Das ist aber auch der Artenverlust. Und wo es auch noch ganz große Unsicherheiten gibt, ist die Eintragung oder die Überladung mit neuartigen Stoffen. Das sind Kunststoffe, das sind Pestizide. Ich frage mich immer, wie soll ich meinem 5-jährigen Kind eigentlich noch Zuversicht vermitteln? Und das Ding ist, ich glaube, dass die Bereitschaft der Menschen wirklich da ist, aber nur unter einer Voraussetzung. Und das ist die Voraussetzung, dass alle wirklich das Vertrauen und das Wissen haben müssen, dass es gerecht zugeht. Also da kann ich wirklich nur an Sie appellieren. Und ich möchte Sie schon auch fragen, was sind Ihre Grundsätze für eine gerechte Umwelt- und Klimapolitik? Und warum werden Maßnahmen wie das Klimageld eigentlich so stark hinten angestellt?
Das sind ja ganz viele Fragen auf einmal und darauf könnte ich jetzt sehr lange antworten. Da aber noch viele hier drankommen sollen, will ich das mal versuchen, kurz zu machen. Erstens, es gibt echt ein Problem und ich will das mit einem Beispiel unterstreichen, das vielleicht auch diejenigen überzeugt, die nicht so ihrer Meinung sind. Wir haben jetzt 8 Milliarden Menschen. 2050 haben wir 10 Milliarden. Und es läuft ganz gut in der Welt. Das ist eine Herausforderung für uns. Aber es läuft erstmal ganz gut, weil in Asien, im Süden Amerikas, in Afrika leben immer mehr Menschen so ähnlich wie wir. Es sind Milliarden, die plötzlich in die Mittelschicht aufgestiegen sind. Es gibt hunderte, tausende Städte mit Millionen Einwohnern in der Welt, demnächst und auch jetzt schon an ganz vielen Stellen, wo vorher das gar nicht so war. Autobahnen, Eisenbahnen, Flughäfen, Universitäten, Forschungseinrichtungen, Fabriken. Das führt natürlich zu mehr Wohlstand. Die deutschen Unternehmen freuen sich, weil sie Maschinen verkaufen können und verschiedenes andere. Fürchten sich ein bisschen vor der Konkurrenz, die da jetzt auch entsteht. Das ist ein Thema, wo wir, wenn wir vorne dabei sind, uns nicht fürchten müssen, aber es ist jedenfalls da. Aber eins muss uns doch klar sein. Wenn es jetzt gut läuft und im Jahr 2050 leben die 10 Milliarden Menschen so wie wir 1950. Das wäre eine schöne Sache. Noch nicht super, aber schön. Und sie tun das so, wie wir 1950 gelebt haben. Dann geht es schief. Das ist ganz einfach. Dann geht es schief. Dann wird es nicht genug Ressourcen geben, dann ist auch Öl nicht billig und Kohle nicht und Gas nicht. Es gibt vielleicht auch nicht genug und das Gleiche kann auch für Uran gehen. Das ist auch nicht unendlich verfügbar, das ist viel knapper, als man denkt. Und all diese Sachen muss man ja im Blick haben. Und deshalb ist meine Antwort, wir wollen aus unserer Herausforderung die große Chance machen. Wenn Deutschland die dritt- oder viertgrößte, je nachdem, Volkswirtschaft der Welt ist, mit 84 Millionen Einwohnern, nur ein großes, starkes Industrieland ist, würde es etwas bewirken, wenn wir das Land sind, das die Technologien entwickelt, auch mal verkaufen kann, mit denen man 10 Milliarden Menschen gut leben lassen kann, ohne dass die Umwelt zerstört wird. Und deshalb ist es gut, wenn wir Stahlwerke haben, die CO2-neutral wirtschaften, weil dann können auch andere sagen, ich brauche auch Stahl, wir produzieren ihn auch, aber es gibt auch einen CO2-neutralen Weg. Das Gleiche gilt für die Energieerzeugung, für die Mobilität, für vieles andere, was eine große Rolle spielt. Und darum sind wir ziemlich entscheidend. Wenn wir als große Volkswirtschaft, als großes Industrieland die Techniken entwickeln für uns und um sie zu vertreiben, ist die Chance groß, dass die 10 Milliarden Menschen um die Mitte des Jahrhunderts eher klimaneutral leben können, als wenn uns das nicht gelänge. Manche sagen ja immer, was bringt's, wenn wir das machen? Wir sind nur so wenige. Die Antwort ist, wir sind ganz entscheidend, weil wir was können, was gebraucht wird, genau für diesen Zweck. und was uns selber nützt, weil wir auf diesem Planeten ja auch glücklich leben wollen und die Luft haben wollen und das Wasser und die Biodiversität und eine schöne Umwelt und das gut haben wollen für die Kinder. Und das verspreche ich Ihnen, darum geht's. Was jetzt das Klimageld betrifft, zwei Antworten. Erstens, wir haben erstmal dafür gesorgt, dass wir, hat aber keiner gemerkt, hat auch keiner Danke gesagt, 20 Milliarden Euro aus den Strompreisen rausgenommen haben, die für die Finanzierung der EEG, der erneuerbaren Energien als Umlage erhoben worden sind. Deshalb sind mittlerweile für mittelständische Unternehmen bis zu einer gewissen Größenordnung die Preise, wenn man neue Verträge abschließt, bei 2017 wieder angelangt. Unter anderem. Und wir müssen, wenn wir das machen, das Geld dafür haben. Und zweitens die Technik. Das mit der Technik, das hatten ja schon einige. Also, wir glauben, es könnte sein, 25, 26, 27, dass wir in diesem Land, wenn wir wollten, sagen können, jeder Bürger kriegt 100 Euro, er sie auch überwiesen kriegte. So einfach ist es nicht. Wir haben nicht von jedem seine Adresse, die echt geltende, die Telefonnummer, die echt geltende, das wirklich geltende Konto. Das müssten wir von jedem wissen, um es machen zu können. Und deshalb arbeiten wir an dem Projekt. Aber es ist nicht trivial bei einem Land wie unserem.
Wir haben noch gut 20 Minuten. Der Logik folgend wäre jetzt ein Herr dran. Bitte schön, im gelben Pullover. Joyce, ich würde dich bitten.
Ja, schönen guten Tag. Thorsten König, mein Name. 55 Jahre, wohne in Dresden. Ich hatte mir überlegt, ich werde Sie einfach mal fragen, was sind für Sie die 7 Kriterien der freiheitlich-demokratischen Grundordnung? Das würde mich einfach mal interessieren, wie Sie die sehen. Wir können daraus, das heißt ja Dialog, also wir können ja kurz ein Gespräch daraus entwickeln, deshalb nicht lange Frage, nur was sind die 7 Kriterien, die es dafür gibt?
Also ich weiß nicht, ob es 7 sein müssen, das ist ja eine magische Zahl, aber ich sage Ihnen mal, was mir wichtig ist. Erstens, dass wir ein Rechtsstaat sind. Dass man sich auf die Gesetze verlassen kann und dass, wenn man eine Minderheit ist, weil man eine andere politische Meinung hat oder weil man Lebenseinstellungen hat, die andere nicht so doll finden oder was weiß ich, deshalb sich nicht fürchten muss. Das gilt für die große Politik, also in einigen Ländern um uns herum, muss ja jemand, der abgewählt wird, befürchten, dass dann auch jemand noch ein Strafverfahren einleitet. Das finde ich, wenn man Straftaten begangen hat, richtig, aber nicht, wenn das deshalb ist, weil man jetzt nicht mehr an der Macht ist. Und das gehört schon dazu. Also das Recht muss herrschen und das Recht gibt den Frieden und die Sicherheit, dass man sich vor der Mehrheit von Leuten mit anderer Meinung auch nicht fürchten muss. Das ist ein Prinzip unseres Grundgesetzes. Darum haben wir das Bundesverfassungsgericht geschaffen. Denn wir wollen ja auch nicht, dass mit 51% beschlossen wird, diese 5%, diese 10 oder 20% werden jetzt grausam behandelt. Das ist ja keine Mehrheitsentscheidung, das geht nicht, steht im Grundgesetz. Es muss für alle gerecht und fair und nach dem Gesetz zugehen. Dann gehört dazu natürlich, dass es eine Demokratie ist, das heißt, dass abgestimmt werden kann. Aus meiner Sicht gehört das auch dazu, dass die Demokratie nicht auf einen Machtpunkt konzentriert ist. Deshalb haben wir ein föderales Land mit 16 Ländern, mit über 11.000 Gemeinden, mit über 401 Landkreisen und kreisfreien Städten. Deshalb haben wir viele unabhängige Gerichte. Das alles soll ja dazu dienen, dass nicht die Macht an einer Stelle konzentriert ist und dass man deshalb auch sicher leben kann. Und Meinungsfreiheit gehört aus meiner Sicht dann auch noch dazu.
Wenn ich mal, Entschuldigung, Austausch ist insofern schwierig. Wir haben noch 15 Minuten und es gibt ganz viele Menschen, die noch ihre Frage loswerden wollen.
Sagen, weil wir in Sachsen sind, haben wir ja natürlich auch eine gute Tradition, dass wir den Bundeskanzler auch was schenken. Und ich habe mir heute überlegt, mein Sohn, der wollte mir noch was malen. Ich habe Ihnen hier was mitgebracht. Sie brauchen keine Angst haben. Ein Steuerrad, ja, das vielleicht ganz gut ist für die Blau-Grün, ich weiß nicht, ob das die richtige Farbe ist, aber eine interessante Kombination. Dann habe ich mir überlegt, was auch noch schön wäre, vielleicht der, der Amtseid wäre nicht schlecht, wenn man den ab und zu mal sich nochmal liest. Und mir persönlich ganz wichtig wäre auch noch, der Kollege in der ersten Frage hat ja schon mal gesagt, dass Sie das vielleicht sogar Ihrer Außenministerin geben. Ich will es gar nicht wieder aufmachen, einfach nur mal lesen, wirken lassen. Ich glaube, das ist das, worauf es ankommt. Bitte schön.
Schönen Dank.
So. Wir schauen also, weiter.
Ich will nur eins nochmal sagen, weil Sie das ja gesagt haben. Ja, Diplomaten statt Granaten ist der Satz, den wir gemeinsam skandieren in Richtung Kreml nach Moskau.
Dankeschön. Eine Dame ist jetzt dran. Möchten Sie mit dem Schal? Jana kommt.
Guten Abend, Herr Scholz. Mein Name ist Anna Müller. Ich bin Studentin und ich würde gerne mal diesen ganzen Themenkomplex, nicht den ganzen Themenkomplex Europa hier reinbringen, aber ich würde gerne noch mal darüber reden. Denn was mich demnächst wirklich genervt hat, ist, dass ich das Gefühl habe, dass Deutschland so ein bisschen seine Glaubwürdigkeit verliert, jetzt ganz konkret bezogen auf das EU-Lieferkettengesetz. Ich würde gerne mal Ihre Position dazu wissen und ich würde gerne mal fragen, warum Sie, wenn Sie dafür sind, für das EU-Lieferkettengesetz, da nicht mehr sich dafür eingesetzt haben, dass Deutschland sich nicht enthält und das ganze Projekt zum Scheitern bringen könnte. Danke.
Jo. Zunächst mal, Deutschland hat ein Lieferkettengesetz als einziges Land in Europa oder fast einziges. Ich wüsste im Augenblick nicht, welches noch ein entsprechendes Gesetz hat, das so ist wie unseres. Und darauf bin ich auch stolz, das habe ich nämlich selbst verhandelt, zusammen mit dem damaligen Arbeitsminister Heil in der letzten Legislaturperiode. Das Gesetz wäre eigentlich ganz gut. Und wenn es 1:1 in Brüssel von allen anderen auch übernommen worden wäre, dann wären wir jetzt nicht in diesem Problem. Dann hätte das nämlich eine Zustimmung aus Deutschland gegeben. Nur ist das in einem Prozess mit 27 komplizierter. Da sind viele andere Sachen reingekommen. Der Kreis der Unternehmen ist erweitert worden. Die rechtlichen Bedingungen sind verändert worden. Das hätte für mich immer noch möglich gemacht zu sagen, das finde ich auch gut, obwohl ich unseres besser finde, will ich ausdrücklich sagen. Aber das hat dann keinen Konsens in der Regierung für eine Zustimmung darüber gegeben. Und nun sieht das ja so aus, dass es auch insgesamt unter den Staaten nicht genügend Zustimmung gibt. Das liegt ja nicht alleine an Deutschland. Deshalb hoffe ich, dass da nochmal ein neuer Anlauf genommen wird. Und vielleicht gucken sich alle nochmal das deutsche Lieferkettengesetz an. Das besagt nämlich ziemlich genau, dass man nicht einfach ignorieren darf, wenn irgendwo Kinderarbeit in den Prozessen mit drin ist, wenn schlimme andere Dinge passieren. Und ich setze ein bisschen darauf die Hoffnung, dass das Thema jetzt nicht für immer vorbei ist, sondern dass man noch mal guckt, was geht. Wir haben jedenfalls eins und für uns gilt es.
Dankeschön. Möchten Sie? Ja, gern. Abdu, Dankeschön.
Name. Mir geht es um die Kindergrundsicherung. Ich bin fanatischer Anhänger der Kindergrundsicherung, erlebe aber gerade, dass wir da versuchen, was in Sand zu setzen. Ich habe eine Frage und eine Bitte, ob es die Möglichkeit gibt, dass Sie mit Frau Paus nochmal das Gleis neu befahren, wie die jetzige Geschichte angedacht ist. Wenn wir in den Gesetzesentwurf gucken, hat uns einiges als Grund bewegt, das zu machen. Es sollten mehr Leute in Anspruch nehmen, wir wollten es digitalisieren, es war nicht ausreichend. Und jetzt kostet es uns im Umsetzen eine 500 Millionen mit einer neuen Behörde, mit 5.000 Mitarbeitern. Es gibt genügend andere Behörden, die das jetzt schon machen, wo wir gegen verrechnen und hin und her rechnen. Und wir brauchen, denke ich, keine neue Behörde, die nur berät, wo es noch Geld gibt. Geben Sie uns die Chance, in den Jobcentern das zu machen, in den anderen sozialen Einrichtungen. Wir können das auch und wir brauchen keine neue Behörde dazu.
Ja, schönen Dank für Ihre Frage, vor allem für das Engagement, denn das ist ja hier bei vielen Fragen schon klar geworden, für die Kinder müssen wir mehr tun und das ist auch mein Anliegen, darum hat die Regierung sich ja auch vorgenommen, da etwas zu machen. Wir haben allerdings auch schon einige Schritte hinter uns. Das will ich sagen, weil die mir persönlich wichtig waren und ich mich dafür sehr eingesetzt habe und auch wenn das immer so klingt, als ob man jetzt irgendwelche Sachen so runtererzählt, aber es muss ja mal gesagt werden, wir haben das Kindergeld angehoben auf 250 Euro. Das ist jetzt, geht immer weiter, aber auf 250 Euro auch für das erste, zweite und dritte Kind. Das war die größte Kindergelderhöhung seit Jahrzehnten, soweit ich das richtig weiß, und hat für viele Familien, insbesondere mit Kindern, eine substanzielle Entlastung mit sich gebracht, weil die einfach mehr Geld nach hatten. Und wir haben auch angehoben etwas, das die Frage, warum machen wir eine Kindergrundsicherung, ausgelöst hat, nämlich den Kinderzuschlag. Was ist das für die Leute, die das nicht kennen? Das ist eine Zahlung an Eltern, die erwerbstätig sind, also die arbeiten, aber die leider so wenig Geld verdienen, dass es mit der Familie zusammen nicht reicht. Und dieser Kinderzuschlag ist auch auf 250 Euro in dem Schritt angehoben worden. Dynamisiert sich alles. Aber das sind schon ganz große Verbesserungen für Familien, gerade wenn die Eltern nicht so viel Geld haben und trotz Arbeit das nicht reicht. Wir haben noch einen kleinen Schritt gemacht, den hat keiner bemerkt, von dem hoffe ich aber, dass er ganz viel bewirkt, nämlich dass wir möglich gemacht haben, dass die Daten der Finanzämter von der Kindergeldkasse, die sie kennt, auch für den Kinderzuschlag, der keine Finanzleistung ist, keine Steuerzahlung ist, benutzt werden können. Und dadurch hoffen wir natürlich, dass mehr Eltern von dieser Möglichkeit Gebrauch machen, den Kinderzuschlag zu kriegen. Das ist der eine große Reformgrund für die Kindergrundsicherung gewesen, dass wir gesagt haben, Kindergeld kriegt jeder, weil das fast automatisch passiert, nicht ganz. Aber diesen Kinderzuschlag nehmen, wissen wir nicht genau, aber wahrscheinlich nicht mal die Hälfte der Leute Anspruch, die das für ihre Kinder machen könnten, weil das Einkommen so gering ist. So, und jetzt sind wir da und gucken, wie wir irgendwie eine gute Lösung hinkriegen. Ein Vorschlag ist auf dem Tisch. Ihr Wort habe ich gehört.
Eine Dame, ja, Sie mit der roten Weste, Paul, das ist dein Job. Einfach rumdrehen. Danke.
Guten Abend, Herr Scholz. Mein Name ist Sabine Kupfer. Und meine Frage schließt sich ein bisschen an unsere Anfangsfragen und Ihre Anfangsantworten an, wo es um Thema Fachkräftemangel, Arbeitskräftemangel generell geht. Ich frage mich in der ganzen Diskussion, der demografische Wandel ist im vollen Gange, das wissen Sie, das wissen wir alle, die Wirtschaft schreit überall nach Arbeitskräften. Und ich frage mich trotz allem, warum auch Sie persönlich und auch die Regierungsparteien in vielen Stellen diesem negativen Migrationsnarrativ der AfD hinterherrennen oder das bedient quasi, wo wir doch eigentlich eine positive Version oder eine Vision von Migration erzeugen müssten. Deswegen meine Frage, gibt es eine positive Vision der Bundesregierung von Migration? Wie wollen wir das schaffen, dass wir wieder attraktiv werden, auch für Ausländische oder für Geflüchtete, für Arbeitnehmer? Und damit zusammenhängt meine Frage, warum haben Geflüchtete immer noch ein Arbeitsverbot? Das geht ja von 3 Monaten bis zu einem Jahr. Und dem entgegen stehen ja auch so die polemischen Forderungen verschiedener Länder, jetzt eine Arbeitspflicht für Geflüchtete einzuführen. Das konterkariert sich und das verstehe ich auch nicht wirklich. Auf der einen Seite dieses Arbeitsverbot, was ja eigentlich auch im Koalitionsvertrag steht, dass es abgeschafft werden sollte, was nach wie vor existent ist. Und diese Forderung nach einer Arbeitspflicht für die Migrantinnen. Danke.
Zunächst mal bedanke ich mich für Ihr gutes Herz, das aus den Worten spricht, die Sie gesagt haben. Ich will aber an ein, zwei Stellen widersprechen und auf das hinweisen, was wir tun. Erstens, das mit dem Arbeitsverbot stimmt nicht. Das haben wir per Gesetz abgeschafft, gerade. Nach 6 Monaten ist das praktisch für alle möglich, von ganz wenigen Ausnahmen, wo wir sagen, das geht nun gar nicht. Hier gibt es gar keinen Grund, warum dieser Mensch hier bleiben kann. Und deshalb geht es nicht. Aber für fast alle ist das eine Möglichkeit. Und weil es dazu noch einen zusätzlichen, also neben der allgemeinen Zulässigkeit, dass man arbeiten kann, was die meisten Bürger richtig finden, wenn man schon hier ist, soll man auch mit anpacken, ist so die Sicht, die ich von vielen höre. Dann gibt es noch eine Verwaltungsentscheidung, die zu treffen ist. Und da haben wir die rechtlichen Grundlagen so geändert, dass sie im Regelfall lautet ja und nicht, wie das oft der Fall war, nein. Also ein großer Fortschritt, genau in dem Sinne, den Sie erreichen wollen, gerade Gesetz geworden. Sie reden jetzt über etwas, wo Sie sich gerade drum kümmern können, dass es für ein Gesetz, das jetzt gerade in Kraft getreten ist oder in den nächsten Tagen in Einzelheiten in Kraft tritt, dann da gemacht wird. Deshalb ist mein Wunsch, dass man diesen Fortschritt auch mal zur Kenntnis nimmt und dann sagt, da machen wir jetzt was draus. Ich glaube, das würde übrigens auch die Akzeptanz bei vielen erhöhen, weil sie das ganz okay finden, wenn alle arbeiten, wie hier sind, ich auch. Und insofern ist das ein wichtiger Punkt. Zweitens, wir haben zwei Stränge, in denen wir klar sein müssen im Kopf, finde ich. Das erste ist, der Wohlstand in Deutschland in den letzten Jahren hat überhaupt nur funktioniert, weil wir eine erhebliche Zuwanderung hatten. In Westdeutschland seit den 60er Jahren mit der Gastarbeitermigration, im Osten Deutschlands mit den Frauen und Männern aus Vietnam im Wesentlichen. Aber es hat auch viele gegeben, die jetzt immer noch hier sind mit ihren Familien, Kindern, Enkeln, Urenkeln, was weiß ich, was da alles passiert ist. Und das war auch in den letzten Jahren so, dass die Rentenbeiträge geringer sind, als uns vorhergesagt wurde. Wer lange genug gelebt hat, wird sich erinnern, Ende der 90er Jahre, waren wir beide schon dabei, das zu gucken, Ende der 90er Jahre wurde uns vorhergesagt, dass die jetzt in Richtung 30% marschieren. Da sind wir, es ist gar nicht passiert, sie sind jahrelang sogar zurückgegangen. Und aus einem einfachen Grund. Die Zahl der Arbeitskräfte in Deutschland ist gegenwärtig so hoch wie noch nie. Wir haben 46 Millionen Erwerbstätige, der höchste Wert in der Geschichte Deutschlands. Und das ist passiert durch Arbeitskräftezuwanderung, die stattgefunden hat aus der Europäischen Union, weil das mit der Freizügigkeit ganz einfach geht. Da muss nämlich jemand nur kommen und sagen und eine Arbeit annehmen und dann kann jemand bleiben. Und natürlich wegen derjenigen, die aus anderen Ländern gekommen sind, wo wir die Möglichkeiten auch geschaffen haben, dass das geht. Und da haben wir jetzt gerade die Gesetze verändert. Und ich würde sagen, wir haben die modernsten Gesetze, die man dazu braucht. Ich war heute bei den Elbe Flugzeugwerken. Und die haben gesagt, die haben schon mehrfach versucht, Arbeitskräfte zu kriegen aus anderen Ländern, weil sie nicht genug hier in Dresden gefunden haben. Und dann hat aber das Verfahren so lange gedauert mit der Anerkennung, dass da viele von abgesprungen sind. Da habe ich denen gesagt, das Verfahren haben wir gerade vereinfacht. Wer im anderen Land eine Ausbildung hat und dort gearbeitet hat, kann als in dieser Weise Erfahrener kommen und das Anerkennungsverfahren, dass da ein Stempel draufkommt, entspricht, was weiß ich, Flugzeuggerätemechaniker in Deutschland, das kann er auch in Deutschland kriegen. Da muss nicht vorher das warten. Die haben sich sehr gefreut. Das tritt gerade am 1. März, glaube ich, in Kraft. Also das ist das Modernste, was es gibt. Und wir haben auch dafür gesorgt, dass jemand, der gut integriert ist und arbeitet, einen besseren Aufenthaltsstatus bekommen kann, wenn er als Flüchtling hergekommen ist und nicht anerkannt worden ist. Auch das ist Gesetz. Und wir haben dafür gesorgt, dass wir so ein bisschen mehr USA werden, weil die Zuwanderung in die USA, das ganze Land besteht ja nur aus Zuwanderern aus Deutschland, aus vielen anderen Ländern der Welt, war immer, ich gehe dahin, ich lerne die Sprache, ich kriege eine Arbeitserlaubnis, ich kriege die amerikanische Staatsbürgerschaft mit Nationalhymne. Und das haben wir jetzt eigentlich in Deutschland auch zum Gesetz gemacht, dass das funktioniert, was ich finde gut ist. Also deshalb widerspreche ich da. Wo widerspreche ich noch? Wir haben eine Aufgabe, die irreguläre Migration zu managen. Es kann nicht sein, dass jeder sagt, ich komme hier hin und nun bin ich hier und ich gehe auch nie wieder. Sondern wenn wir sagen, wir garantieren jemanden, der vor Verfolgung oder vor dem Flieht oder dem Krieg davonläuft, um sein Leben rennt, Schutz, auch wegen der Geschichte, die wir wegen der Nazis in Deutschland hier haben, wo wir so viele Menschen verfolgt und auch getötet und umgebracht haben, sodass sie nur anderswo ihr Heil finden konnten, dann muss das aber auch der Fall sein. Also brauchen wir Verfahren, die dazu funktionieren und in denen das schnell und zügig geschieht. Und davor darf man sich dann auch nicht drücken. Also wenn man sagt, in Deutschland braucht es Leute, die mit anpacken, die aus anderen Ländern kommen, wir bieten denjenigen, die verfolgt werden, deren Leben gefährdet ist, Schutz, muss man auch sagen. Aber natürlich gilt das nicht für jemanden, der hierher kommt und diesen Schutz gar nicht braucht, weil das alles nicht vorliegt und sagt, ich bin ein Flüchtling. So. Und das sind, finde ich, glaube ich, Dinge, für die es einen großen Konsens gibt und für den man in diesem Zusammenhang werben kann. Ich tue es jedenfalls auch bei Ihnen.
Herr Bundeskanzler, danke schön. Ich bin mir sicher, Herr Scholz, wir könnten mindestens noch einmal 90 Minuten hier Fragen beantworten, Sie viel mehr und Fragen stellen lassen. Aber wenn ich sage, noch einmal 90 Minuten, heißt das, dass unsere Redezeit leider schon vorbei ist. Ich danke Ihnen ganz, ganz herzlich für Ihr Kommen, für Ihr Interesse, für Ihre Neugier, für Ihre Vielfalt der Fragen, die uns in wirklich ganz viele Regionen unserer Gesellschaft, also Meinungsregionen auch geführt hat. Und ich danke Ihnen, dass Sie nach so einem langen Tag hier in Sachsen auch noch den Sachsen Antwort, Rede und Antwort gestanden haben. Wenn Sie sich das alles nochmal in Ruhe angucken wollen, weil ja vielleicht die eine oder andere Info so durchgerutscht ist, dann würde ich Ihnen die Seite der Bundesregierung empfehlen. Dann können Sie dann auch den Mitschnitt sehen und auch alle anderen Kanzlergespräche. Da finden Sie vielleicht auch die eine oder andere Antwort auf die Frage, die Sie noch umtreibt. Geht es Ihnen gut?
Ja.
Gut. Dann haben wir ja so viel nicht falsch gemacht.
Ja, aber ich hoffe, ich auch nicht. Also das ist, fand ich ein tolles Gespräch. Und ich hätte auch keinen Ärger damit, wenn es nochmal 90 Minuten wäre. Aber wir haben uns so vereinbart, es muss ja auch mal zu Ende gehen. Und ich jedenfalls will gerne sagen, dass ich jedes Mal nach den Gesprächen, die ich führe, sehr beschwingt nach Hause gehe, weil es manchmal viel interessanter ist als manche Interviews.
Vielen Dank für Ihr Kommen und kommen Sie gut nach Hause. Dankeschön.